Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Mission verlängert. Die Arabische Liga will ihre Beobachter für weitere 4 Wochen nach Syrien schicken. Durchmarsch gestoppt. Mitt Romney verliert die Vorwahl in South Carolina. Der neue Star bei den Republikanern heißt nun Newt Gingrich.
I am very happy. I was renewed. He is so smart.
Dann, wie die Erbs in den 70ern zu ihren Millionen kamen.
Damals hat man mit dem Import von Autos wirklich das große Geld verdient. Also es war wirklich eine Art Lizenz zum Gelddrucken.
Und wie sie diese Millionen jäh wieder verspielten. Morgen steht der letzte Firmenchef wegen Betrugs vor Gericht. Und schließlich Angst um Ungarns Demokratie. Orbans Politik spaltet das Land. In der Wochensendung International gleich im Anschluss um 18.30 Uhr. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Arabische Liga soll ihre Friedensmission in Syrien offenbar verlängern. Wie vor der Sitzung der arabischen Außenminister in Kairo durchsickerte, hatte dies ein vorberatender Ausschuss empfohlen. Es geht um 4 Wochen. Irin Meyer in Kairo, die Arabische Liga ist in der Syrien-Frage gespalten. Ist diese Verlängerung nun der kleinste gemeinsame Nenner?
Ja, das könnte man so sagen. Der Arabischen Liga fehlt nämlich schlicht und einfach die Alternative zur Beobachtermission. Niemand ist wirklich zufrieden mit diesem Einsatz, aber es gibt keinen anderen Ausweg, auf den sich die Liga einigen könnte. Sie ist zerstritten. Die Golfmonarchien wollen wie der oppositionelle syrische Nationalrat eine UNO-Intervention. Andere arabische Regierungen lehnen dies aber strikt ab. Und so bleibt man bei diesen Beobachtern. Man will die Mission personell aufstocken von jetzt 165 auf 300 und die Beobachter sollen besser ausgerüstet und trainiert werden, offenbar auch von UNO-Experten. Das hat das syrische Regime bisher abgelehnt, aber für Präsident Assad ist vor allem wichtig, dass der Konflikt nicht vor den UNO-Sicherheitsrat kommt, dass es keine Resolution gegen ihn und sein Regime gibt.
Die Friedensmission in Syrien, wir sprechen darüber gleich weiter nach den Nachrichten und die hat Christian Lüscher.
In Libyen ist der Vizepräsident des Übergangsrates Abdelhafiz Koga zurückgetreten. Er gab seinen Schritt in einem Telefoninterview im TV-Sender Al Jazeera bekannt. Koga reagiert mit seinem Rücktritt auf massive Proteste in der Stadt Benghazi. Dort hatten Studenten den Sitz des Rates gestürmt. Koga war dabei verprügelt worden. Der Streit dreht sich um das Wahlgesetz für den Verfassungsrat und wer für den Rat kandidieren darf. Die Studenten wollen, dass keine ehemaligen Funktionäre des Gaddafi-Regimes als Kandidaten aufgestellt werden dürfen. Der abtretende Präsident Saleh ist von Jemen in die USA abgeflogen, um sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen. Das bestätigten die jemenitischen Behörden. In einer Abschiedsrede vor Anhängern bat Saleh um Verzeihung für Fehler, die er während seiner Amtszeit begangen habe. In der Hauptstadt Sanaa protestierten derweil Zehntausende von Menschen dagegen, dass das Parlament Saleh absolute Immunität gewährt hatte. Die Demonstranten machten Saleh für die zahlreichen Todesopfer während der monatelangen Proteste verantwortlich und forderten für ihn erneut die Todesstrafe. Nach den Anschlägen in der nigerianischen Stadt Kano ist die Zahl der Opfer auf rund 180 gestiegen. Radikale Islamisten der Sekte Boko Haram hatten die Anschläge am Freitag nach eigenen Angaben verübt. Ziele waren Polizeigebäude, Einwanderungsbüros und der Sitz der Geheimpolizei. Die Regierung verhängte eine nächtliche Ausgangssperre über Kano. Heute kam es im Norden von Nigeria zu weiteren Explosionen, bei denen eine Kirche zerstört und eine andere beschädigt wurden. Im Wrack des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia vor der toskanischen Küste haben Rettungstaucher ein 13. Todesopfer geborgen. Die Frau sei am Nachmittag auf einem Deck entdeckt worden, das unter Wasser liegt, teilten die Behörden mit. Noch immer werden rund 20 Menschen vermisst. Die Rettungsarbeiten müssen immer wieder unterbrochen werden, weil das Wrack in tieferes Wasser abzurutschen droht. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia hat innerhalb 24 Stunden 2 Weltcupsiege feiern können. Nach dem Sprint gestern gewann er heute auch das Rennen über 15 Kilometer im estnischen Otepää. Rachel Müritz mit dem Sport vom Sonntag.
Colonia zeigte ein starkes Rennen in der klassischen Technik. Der zweitplatzierte Tscheche Lukas Bauer verlor 24 Sekunden auf den Schweizer. Dritter wurde der Kanadier Devon Kershaw. Dario Colonia führt nun in der Weltcup-Gesamtwertung mit 239 Punkten Vorsprung auf den Norweger Peter Northug. Roger Federer steht im Viertelfinal der Australian Open. Im Achtelfinal gewann der Schweizer Tennisspieler gegen den Australier Bernard Tomic mit 6:4, 6:2 und 6:2. Nun trifft Federer am Dienstag auf den Argentinier Juan Martín del Potro. Beim Slalom in Kitzbühel hat kein Schweizer den zweiten Lauf erreicht. Gewonnen hat das Rennen der Italiener Christian De Ville vor dem Österreicher Mario Matt und dem Kroaten Ivica Kostelic. Kostelic gewann dafür die Kombination vor den beiden Schweizern Beat Feutz und Silvan Zurbricken.
Das Wetter. Morgen ist es teils sonnig, aber es gibt auch etwas Regen oder oberhalb von 800 Metern Schnee. Im Süden oft sonnig bei bis zu 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.06 Uhr, die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Region Luzern auf der A2 Richtung Süden, Stau zwischen der Verzweigung Rotsee und Luzern Zentrum. Dies wegen der Sanierung des Cityrings, der Verkehr wird durch die Stadt Luzern umgeleitet. In der Folge stockender Verkehr auf der A14 zwischen dem Rathausen-Tunnel und der Verzweigung Rotsee in Richtung A2 Luzern Zentrum. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern stockender Verkehr zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Ausgedehnt. Die Arabische Liga verlängert ihre Beobachtermission in Syrien. Angezählt. Bei den Republikanern verliert Mitt Romney seine Favoritenrolle. Aufgedreht. In Paris begeistert der sozialistische Präsidentschaftskandidat Hollande seine Anhänger. Dann in den Fängen der Bürokratie, wie griechische Jungunternehmer ins Leere laufen. Und schließlich vor Gericht der letzte Firmenchef der Erbgruppe. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Das Blutvergießen in Syrien geht unvermindert weiter. Das haben auch die 165 Beobachter der Arabischen Liga nicht verhindert, die seit 4 Wochen im Land sind. Jetzt wollen die arabischen Außenminister auf einer Sitzung offenbar ihre Mission personell aufstocken und verlängern. Ich bin jetzt verbunden mit Irin Meyer, sie ist zurzeit in Kairo. Irin Meyer, 4 Wochen länger, bringt das wirklich etwas oder geht es dabei mehr darum, das Gesicht zu wahren?
Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Natürlich kann es etwas bringen. Man fragt sich dann nur, bringt es genug in dieser dramatischen Situation, in der sich Syrien heute befindet, nämlich am Rand des Bürgerkriegs. Und natürlich ist es auch Gesichtswahrung, denn wenn die Mission jetzt abgebrochen würde, wäre das totale Scheitern der Arabischen Liga. Einmal mehr müssen die arabischen Staaten eingestehen, wir können unsere Konflikte nicht selber lösen, wir rufen den Westen. Und dagegen wehren sich mehrere arabische Staaten nun ganz vehement, weil sie nicht wollen, dass das Libyen-Szenario und eine westliche Militärintervention zum Normalfall werden und weil sie fürchten, dass mit dem Zerfall von Syrien die ganze Region ins Chaos schlittern könnte.
Eben die Arabische Liga ist gespalten. Einige wollen mehr Druck, Katar sogar militärischen. Andere Länder befürchten, der Funke der Rebellion könnte auf ihre Länder überspringen. Wie stark schwächt denn diese Zerstrittenheit die Mission?
Ja, das schwächt sie natürlich ganz stark, aber so war es immer mit der Arabischen Liga, die ist sich nie einig. Die Interessen gehen so stark auseinander. Es ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass die sunnitischen Golfmonarchien auch eigene Absichten haben mit ihrer Unterstützung einer UNO-Intervention und vielleicht dann einer westlichen Militärintervention. Denn der Sturz Assads würde den schiitischen Iran schwächen und das ist sehr im Interesse der Golfmonarchien und anderer Staaten auch außerhalb der Region. Also hat jedes Land eigentlich seine eigenen Interessen.
Der syrische Präsident Assad hat bisher die Bedingungen der Mission diktiert, auch versucht, sie zu täuschen. Wieso signalisiert er jetzt trotzdem grünes Licht?
Es ist interessant, die Rollen haben sich jetzt umgekehrt. Zuerst hat die Opposition nach der Beobachtermission gerufen und jetzt will sie sie loswerden. Assad wollte diese Mission am Anfang überhaupt nicht und scheint jetzt sehr gut mit ihr oder relativ gut mit ihr leben zu können. Er fürchtet die Beobachter nicht, muss sie bis jetzt nicht wirklich fürchten. Was er fürchtet, ist eine UNO-Resolution gegen ihn und eine Intervention.
Diese Beobachtermission war ja von Beginn weg unter einem schlechten Stern. Die syrische Opposition kritisiert sie unter anderem als unerfahren. Weiß man denn, welche Bilanz eigentlich die Arabische Liga heute selbst gezogen hat?
Nein, es gibt noch keine offizielle veröffentlichte Bilanz. Was man so zwischen den Sitzungen in Kairo heute heraushört, ist, dass man mit dem Erreichten nicht zufrieden ist, dass das Regime die Forderungen des Friedensplanes der Liga nicht erfüllt, noch nicht erfüllt und die Gewalt nicht einstellt, aber dass man doch versuchen will, mit mehr Zeit, besserer Ausrüstung und Training der Beobachter etwas zu erreichen. Ich glaube, die Kernfrage ist die Unabhängigkeit der Beobachter und man kann sich natürlich auch fragen, man kann die Mission schon kritisieren und sagen, sie sollen abziehen, diese Beobachter. Aber was dann? Es gibt wirklich keine Alternative. Dann gibt es keine internationale oder ausländische Präsenz mehr in Syrien.
Ein Teil der Opposition, der syrische Nationalrat, hat heute die Arabische Liga offiziell aufgefordert, das Dossier Syrien vor die UNO zu bringen. Hat dieser Antrag auch nur den Hauch einer Chance?
Im Moment nicht, aber der oppositionelle syrische Nationalrat, das ist ein Teil der syrischen Opposition, er repräsentiert nicht die gesamte Opposition. Dieser Nationalrat scheint sehr entschlossen zu sein, den Weg an die UNO weiterzugehen. Er findet dabei Unterstützung bei den Golfstaaten, in der Arabischen Liga und bei westlichen Regierungen und auch bei der Türkei. Ich glaube, diese Dynamik ist sehr stark und sie setzt die Beobachtermission auf der anderen Seite jetzt unter großen Druck, Resultate zu bringen.
Herzlichen Dank nach Kairo, Irin Meyer. Newt Gingrich, der stramm rechte republikanische Haudegen, er hat für eine Überraschung gesorgt. Bei der Präsidentenvorwahl in South Carolina hat er den bisherigen Favoriten deutlich auf Platz 2 verwiesen. Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses erhielt 12 Prozentpunkte mehr Stimmen als Mitt Romney. Damit ist dessen Durchmarsch gestoppt. Bei den Republikanern zeichnet sich ein langer Zweikampf ab. Aus Washington, Beat Soltermann.
Newt Gingrich und dessen Präsidentschaftsträume wurden schon einige Male totgesagt. Doch gestern Abend stand ein munterer Kandidat, wie immer begleitet von Callista, Frau Nummer 3, vor seinen Anhängern.
And we proved here in South Carolina that people power with the right ideas beats big money, and with your help, we're going to prove it again in Florida.
In South Carolina habe er bewiesen, dass Menschen mit guten Ideen das große Geld schlagen könnten. Ein Seitenhieb an die Adresse seines steinreichen Gegenspielers Mitt Romney. Dass Gingrich diese Vorwahl gewinnen würde, hat sich im Verlauf der Woche in den Umfragen abgezeichnet. Seine Werte kamen jenen von Mitt Romney immer näher. Weder die negativen TV-Spots, die Romney und Co. gegen Gingrich schalteten, noch ein Interview mit Gingrichs Frau Nummer 2, Marianne, konnten den Trend stoppen. Im ABC-Fernsehen packte diese aus und sagte, ihr damaliger Mann habe von ihr eine offene Ehe verlangt.
He was asking to have an open marriage and I refused.
He wanted an open marriage.
Yeah, that I accept the fact that he has somebody else in his life.
Sie habe es natürlich abgelehnt, dass er neben ihr weitere Frauen haben dürfe. Trotzdem haben gestern selbst die Christen unter South Carolinas Wählern in großer Zahl für Gingrich gestimmt. Die Ehegeschichten waren bekannt, die Details offenbar nicht mehr wichtig, Vergebung ein christlicher Akt. Gingrich profitierte aber auch von den Stimmen der Tea Party-Anhängern und von der Unterstützung, die er vom Ex-Kandidaten Rick Perry aus Texas erhalten hatte. Vor allem aber schlug Gingrich seinen Gegenspieler Mitt Romney deutlich, weil Romney eine derart schlechte Figur machte in South Carolina. Der Vorwurf, als Finanzinvestor sei er eine Heuschrecke, blieb an Romney kleben und er wich Fragen aus, wann er endlich seine Steuerdaten veröffentlichen würde. Immerhin, heute hat er angekündigt, er wolle die Zahlen kommende Woche publizieren. Für South Carolina kommt das zu spät. Nun mit dem Sieg von Gingrich ist wieder alles offen, wird die Ausmachung der Republikaner länger dauern. Doch die Chancen sind nach wie vor intakt, dass am Ende Romney zum offiziellen Gegenspieler Barack Obamas gekürt wird. Er hat am meisten Geld für einen langen Wahlkampf. Er hat die bessere Organisation als alle seine Mitstreiter zusammen.
In den kommenden Wochen und Monaten I'll keep fighting for every single vote. I will compete in every single state.
In den kommenden Wochen und Monaten, sagte er, werde er für jede Stimme in jedem Bundesstaat kämpfen.
Es ist 18:15 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und gleich nehmen wir Sie mit nach Griechenland, Frankreich und vor Gericht. Mit einem großen nationalen Meeting hat der Präsidentschaftskandidat der französischen Sozialisten heute offiziell seinen Wahlkampf eröffnet. Und wenn François Hollande auf seine Umfragewerte schaute, dann kann er zufrieden sein. Wären die Wahlen jetzt, würde Hollande den amtierenden Präsidenten Nicolas Sarkozy deutlich schlagen. Der Sozialist käme auf 61% der Stimmen, Sarkozy lediglich auf 39%. Und trotzdem, von Begeisterung oder gar Aufbruchstimmung war bisher im sozialistischen Lager wenig zu spüren. Höchste Zeit also für François Hollande, das zu ändern. Rudi Mäder.
François Président rufen die begeisterten Anhänger und schwenken weiße Fähnchen, auf denen in roter Schrift steht «François Hollande 2012». Heute ist ein großer Tag. Lange hatte man ihm vorgeworfen, er sei ein blasser Parteifunktionär. Nun muss er zeigen, dass er einen Saal begeistern kann.
Je ne laisserai pas les ouvriers, les employés aller vers une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir les intérêts de ces classes-là. Je ne laisserai pas.
Und er hat es geschafft. Er greift den rechtsextremen Front National an, ebenso wie die internationalen Finanzmärkte. Der Saal tobt von Begeisterung. Hollande verspricht, dort weiterzumachen, wo Mitterrand aufgehört hat. Er wolle für ein Frankreich ohne Privilegien kämpfen, für ein Frankreich der Gleichheit, der Egalität.
C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité.
François Mitterrand sei gewählt worden, um für die Gleichheit zu kämpfen. Er, Hollande, frage sich bei jeder Entscheidung, ob sie gerecht sei oder nicht.
Si c'est juste, je le prends. Si ce n'est pas juste, je l'écarte. Seule la justice doit guider notre action.
Nur die Gerechtigkeit sei sein Leitfaden. Was für ein Kontrast zu seiner bisherigen Kampagne. Die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen über den Atomausstieg waren chaotisch verlaufen. Seine parteiinterne Konkurrentin, die Parteisekretärin Martin Aubry, hängte ihm das Etikett Weichling an. Und ein Vertreter der extremen Linken nannte ihn gar einen Pedalog-Kapitän im Sturm. Doch heute hat François Hollande das Zepter in die Hand genommen und gezeigt, dass er ein Präsidentschaftskandidat ist, der Staatspräsident Nicolas Sarkozy das Fürchten lernen kann. Nach seiner Rede waren die Anhänger begeistert. Er sei fantastisch gewesen, er habe alle motiviert.
J'ai trouvé excellent, effectivement. Ça correspond vraiment aux attentes, je pense, des Français d'aujourd'hui.
Ausgezeichnet, er habe wirklich gesagt, was die Franzosen heute von ihm erwartet hätten.
Ouais, c'était pas mal émouvant et pas mal de charisme. Il a fait des citations qui m'ont parlé.
Er habe sie bewegt. Er habe viel Charisma und man habe gemerkt, dass seine gute Equipe hinter ihm stehe. Am Schluss der Versammlung sangen die Genossen nicht wie üblich die internationale, sondern stimmten mit Inbrunst in die Nationalhymne ein. Damit machten sie klar, dass sie den Patriotismus nicht einfach den Rechtsextremen überlassen wollen.
Das war Rudi Mäder. Griechenland kämpft verzweifelt gegen die drohende Pleite. Das ganze Wochenende über verhandelte die griechische Regierung mit der Internationalen Bankenvereinigung über einen Schuldenerlass. Denn nur wenn die privaten Gläubiger auf mindestens die Hälfte ihrer Guthaben verzichten, gibt es neues Geld aus dem Rettungsfonds. Und selbst dann ist Griechenland noch lang nicht über dem Berg. Viele Experten, darunter bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, halten das Land schlicht für reformunfähig. Zu wenig Effizienz, zu viel Bürokratie. Darunter leiden auch die griechischen Bürger selbst. Rodothea Seralidou hat zwei Jungunternehmer getroffen, die mit dem staatlichen Leerlauf tagtäglich konfrontiert sind.
Das Finanzamt in Alimos, einem Vorort Athens. Die Warteschlangen reichen bis zur Eingangstür. Die Luft ist stickig, die Unzufriedenheit greifbar. Einige halten in ihren Händen Unterlagen und Ordner. Auch Grigoris Tsiklos, der 35-jährige Jungunternehmer, ist genervt. Sehen Sie hier im Finanzamt eine Informationsstelle? Du möchtest eine Frage stellen und musst Schlange stehen. Wenn du dann am Schalter ankommst, sagt dir der Beamte, ach, Sie sind hier falsch. Man wird zu einem anderen Schalter geschickt und muss wieder warten. Und wenn du mehrmals mit demselben Anliegen zur selben Stelle gehst, bekommst du jedes Mal eine andere Antwort. Grigoris, ein sportlicher Typ mit schwarzer Kunststoffbrille, hat in Großbritannien studiert und ist erst letztes Jahr wieder nach Griechenland zurückgekehrt. Doch mitten in der Krise war es für den Ingenieur unmöglich, eine Arbeit zu finden. Grigoris machte sich selbstständig. Zusammen mit zwei Freunden gründete er Enistech. Die Firma entwickelt Konzepte, wie Unternehmen Energie sparen und somit ihre Stromkosten senken können. In Zeiten der Krise sei das eine erfolgsversprechende Nische, sagten sich die drei Geschäftspartner. Ihre Firma haben sie im Juli gegründet. Die Gründung allein habe sie viel Zeit und Nerven gekostet, sagt Grigoris. Es gibt das sogenannte One-Stop-Verfahren. Du gehst zu einer bestimmten Stelle, der Beamte kümmert sich um alles und fertig. Aber das ist ein Witz. Wir haben 3 bis 4 Monate gebraucht und haben sogar einen Buchhalter damit beauftragt, dass er den Behördenkram für uns erledigt. Es gibt keinen Unterschied zu früher. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, tauschen sich die verschiedenen griechischen Ministerien und Ämter nicht aus. Eine zentrale Datenbank gibt es nicht. Die Folgen davon kennt auch Grigoris Partner, Nikos Tsoniotis. Auch wenn sie eigentlich verpflichtet sind, Unterlagen untereinander automatisch anzufragen, tun die Ämter das nicht. Beim Finanzamt brauchst du bei mehreren Stellen dieselbe Unterlage im Original, im selben Gebäude. Das sind für die Bürger unzählige verlorene Arbeitsstunden. In anderen Ländern würden Jungunternehmen mit Krediten unterstützt. Theoretisch gibt es das auch in Griechenland. In der Praxis scheitern aber die meisten an der Bürokratie. Hier sind allein die Antragsformulare so kompliziert, dass du ein Experte sein musst, damit du den Antrag überhaupt ausfüllen kannst. Und dann musst du das Benehmen der Beamten ertragen. Oft habe ich das Gefühl, dass ich gerade störe. Ich will mich entschuldigen, dass ich einen Antrag stellen oder etwas fragen will. Dabei ist der Beamte doch da, um mir und allen anderen Bürgern zu helfen. Es wäre viel einfacher gewesen, ihre Firma irgendwo im Ausland zu gründen, sagen Grigoris und Nikos. Warum also in Griechenland? Ich sage mir oft, warum soll ich gehen und nicht all die, die Probleme machen? Ich will nicht gehen, das ist mein Land. Und wenn ich was leisten kann, dann will ich es hier tun. Nur so kann ich dazu beitragen, dass sich etwas ändert. Erklärt Nikos. Hier im Finanzamt von Alimos wären die Bürger schon mit ein bisschen mehr Effizienz glücklich. Doch bis dahin stehen sie Schlange. Auch die Jungunternehmer Grigoris Tsiklos und Nikos Tsoniotis.
Rodothea Seralidou berichtete über die griechische Bürokratie. Sie gilt nach der Swissair als die zweitgrößte Firmenpleite in der Schweizer Unternehmensgeschichte, jene der Winterthurer Erbgruppe 2003. Bis in die 80er Jahre war die Erbgruppe ein sehr erfolgreicher Autoverkäufer. Dann wuchs das Unternehmen zu einem Mischkonzern und brach schließlich unter einer Schuldenlast in Milliardenhöhe zusammen. Am Montag steht nun Rolf Erb, der letzte Firmenchef, vor Gericht. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz über ein Stück Schweizer Unternehmensgeschichte.
Der 5. Dezember 2003, ein Freitag. Sanierer Hans Ziegler hat ins Casino Winterthur zu einer Medienkonferenz der Erbgruppe geladen und ergreift das Wort.
Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Erbgruppe. Es ist die erste und dürfte vermutlich auch die letzte Pressekonferenz sein.
An dieser Pressekonferenz des verschwiegenen Erbkonzerns erfährt die Öffentlichkeit, dass die Erbgruppe mit mehreren Milliarden Franken in der Kreide stehe. Die meisten Unternehmensteile sind zwar profitabel, sie können verkauft und so die Arbeitsplätze gerettet werden. Aber die Dachgesellschaft des einst stolzen und erfolgreich operierenden Familienunternehmens ist pleite. Was war passiert? Die Erbgeschichte ist zunächst eine Pioniergeschichte. Vater Hugo Erb beginnt mit einer kleinen Autogarage in Winterthur, kauft in den 50er Jahren nach und nach Garagenbetriebe dazu, zuerst in der Region, später im ganzen Land. Vater Erb erweist sich als begnadeter Autoverkäufer mit dem richtigen Riecher fürs Geschäft.
Damals hat man mit dem Import von Autos wirklich das große Geld verdient. Also es war wirklich eine Art Lizenz zum Gelddrucken, weil die Margen in der Schweiz auf den importierten Autos wesentlich höher waren als im Ausland.
Sagt der Journalist Thomas Burmberger, der sich für sein Buch «Die Erbpleite» ausführlich mit dem Fall beschäftigt hat. Den entscheidenden, genialen Schachzug macht Hugo Erb in den 70er Jahren. Er setzt auf Autos aus Japan.
Es war ein sehr mutiger Schritt. Er wurde auch belächelt dafür. Die japanischen Autos, die hatten einen schlechten Ruf und man hat eigentlich ihm das Scheitern vorausgesagt.
Aber das Gegenteil tritt ein. Erb verdient viel Geld und dieses Geld will angelegt sein. Erb beginnt quer durch die Branchen Firmen zusammenzukaufen, darunter klingende Namen wie Piatti-Küchen und Ego-Kiefer-Fenster. Am Schluss ist die Erbgruppe ein Mischkonzern mit 5000 Angestellten. Diese Diversifikation, der Aufbau solcher Mischkonzerne war damals in Mode, das sagt der Wirtschaftshistoriker Adrian Knöpfli.
Die Diversifikation war in den 80er Jahren durchaus üblich als Strategie und auch als erfolgsversprechende Strategie. Und bei den Erbs kam hinzu, dass sie in der Winterthur-Gesellschaft eher Außenseiter waren und sich auf diesem Wege irgendwie wahrscheinlich auch beweisen wollten gegenüber den Rieter und Sulzer und all diesen Konzernen, dass sie auch etwas können.
In den 80er Jahren beginnen die Erbs zudem mit Devisen zu spekulieren und investieren in Immobilien, gestützt von den Banken.
Am Ende der 80er Jahre war das wirklich so, dass also von den Banken her Kaderleute unter Druck waren. Warum habt ihr bei diesem Immobilienhai noch nichts akquiriert? Warum seid ihr mit dem nicht im Geschäft? Also da war wirklich auch von Bankenseite her halt eine aggressive Politik da, Ausleihungen zu machen.
Ein Immobiliengeschäft ist es auch, das für die Erbgruppe den Anfang vom Ende einläutet. Die Erbs übernehmen schrittweise die Mehrheit an der deutschen Immobilienfirma CBB mit Objekten vor allem in der ehemaligen DDR. Als die erwartete schnelle Rendite ausbleibt, stellt die Erbgruppe 1997 dieser CBB quasi einen Blankoscheck aus. Buchautor Burmberger.
Sie verpflichteten sich mit einem Vertrag über 25 Jahre sämtliche Defizite dieser CBB zu decken. Wieso sie eine solche Verpflichtung eingingen, gewissermaßen während einem Vierteljahrhundert in ein schwarzes Loch zu investieren, das ist eigentlich bis heute ein Rätsel.
Jedenfalls schüttet die Erbgruppe weiter Geld in dieses schwarze Loch, wie Burmberger sagt, bis es nicht mehr geht. Hugo Erbs Sohn, Rolf, der damals im Betrieb schon eine wichtige Rolle spielte, nahm zu diesem Engagement kürzlich in einem seiner seltenen Interviews im Schweizer Fernsehen Stellung.
Wir haben die Stellung gehabt, dass wenn wir Mehrheit haben von einer Gesellschaft, dann stehen wir auch zu dieser Gesellschaft. Und das darf auch jedermann wissen.
Jetzt muss Rolf Erb vor Gericht erscheinen. Angeklagt wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung. Er soll Jahresabschlüsse geschönt, Banken getäuscht und Geld für sich und seinen Lebensunterhalt abgezweigt haben. Alles Vorwürfe, die Rolf Erb vehement bestreitet. In einer persönlichen Erklärung an die Medien schrieb er diese Woche, die Erbgruppe habe die Immobilieninvestitionen selber ohne Bankkredite finanziert und kein Franken sei in die Taschen der Familie Erb abgezweigt worden. Zudem sei er überzeugt, dass er dem Gericht seine Unschuld werde beweisen können.
Kurdin Vinzenz berichtete. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.